wenn man den Riederwald von, ich sage jetzt mal 96 mit dem Riederwald von 2026 vergleicht, das sind ja Welten. Also eingefrorene Leitungen, sobald es kalt wurde. Wir haben teilweise kalt geduscht, teilweise überhaupt nicht geduscht, weil die Leitungen zugefroren waren. Es war schon brutal. Also die Entwicklung da ist schon enorm geworden.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt-Podcast Eintracht vom Main. Das Museum ist in der Sommerpause, die Eintracht ist in der Sommerpause. Wir spielen leider nicht mehr international, aber zu besprechen gibt es genug. Und es wird immer wieder thematisiert, wir sind jetzt Tabellenachter, oje, oje, oh graus. Aber vor 10 Jahren haben wir Relegation gespielt und sind mit einem blauen Auge gegen den FC Nürnberg davongekommen. Wenn man sieht, was in den letzten 10 Jahren passiert ist, kann man sich das ja eigentlich kaum vorstellen. Einer, der damals schwer erkrankt war, trotzdem mittendrin war und dabei war und mit der Eintracht 2 Jahre später den DFB-Pokal gewonnen hat, ist heute hier zu Gast und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Marco Russ.
Danke für die Einladung.
Gerne diese Einladung. Marco, du bist heute Analyst bei der Eintracht, du bist Markenbotschafter der Eintracht und du bist auch Tradi-Spieler, der sich gerade verletzt hat.
Ja, genau. Also Charlie war ja schon jahrelang dran und hat mich immer wieder gefragt, aber man muss ehrlich sein, ich war körperlich in keinem guten Zustand und da hätte es einfach keinen Sinn gemacht. Und jetzt bin ich seit einem Dreivierteljahr wieder regelmäßig im Training. Dem Körper geht's wieder besser, aber auch ein Grund, weswegen ich überhaupt aufgehört habe mit dem Fußball, waren halt die Gelenke, die immer mehr wehgetan haben. Und jetzt habe ich es während dem zweiten Tradi-Spiel, kurz nach meinem Debüttor sozusagen, habe ich gemerkt, dass es wieder reingezogen ist. Jetzt war ich beim Doc vor ein paar Tagen, der hat gesagt, es ist eine Entzündung drin. Jetzt brauchst du einfach ein bisschen Ruhe. Aber es sind nach der Sommerpause noch ein paar Spiele und dann bin ich wieder am Start.
Weißt du, dass die Tradi-Mannschaft ja ähnliche Statistiken hat wie in der Bundesliga? Also die tun ja ganz genau analysieren, was sie gespielt haben.
Also absolut. Da gibt's auch, ja. Absolut. Also als ich mein Debüt in Groß-Gerau gegeben habe, wurde mir ans Herz gelegt, hey, schön, dass du da bist, aber die Statistik ist sehr gut. Noch keine Ahnung, wie viel Spiele ohne Niederlage. Und da hat der Trainer versucht, ein bisschen Druck aufzubauen. Aber ich glaube, mit 15-2 oder sowas habe ich ihm eines Besseren belehrt und bin gut in die Tradi-Mannschaftssaison eingestartet.
Sehr gut, das ist hervorragend. Es gibt Spielanalyse, gibt es, glaube ich, bei der Tradi-Mannschaft noch nicht. Aber als Spielanalyst für die Eintracht, was machst du da? Was sind da deine Aufgaben?
Es hat sich das letzte Jahr so ein bisschen verschoben. Ich habe am Anfang unter Dino noch mit Maxi und Bucky zusammen die Standards gemacht, habe mich auf die Einzelspieler-Videos konzentriert, Stärken, Schwächen, Profile erstellt, habe so ein bisschen die allgemeinen Sachen vom Gegner beschrieben, Tabellenstand, Form etc. pp. Seit dieser Saison bin ich raus aus den Standards, bin jetzt in die Trainingsaufzeichnung eingetaucht, weil ich parallel mein B-Schein mache beim DFB. Und das war eine ganz gute Option, dann halt auch näher am Trainingsgeschehen dran zu sein, zu sehen, wie die Trainer, die verschiedenen Trainer jetzt arbeiten und da schon ein bisschen Input mitnehme. Von daher mache ich jetzt die Trainingsaufzeichnung. Ich mache immer noch die Einzelspieler und die Einzelspielerprofile. Und das ist mein grober Bereich, den ich gerade abdecke.
Und wenn man sich die Gegneranalyse früher anschaut, früher sind Leute zum Gegner gefahren, haben sich Spieler angeschaut, ist man überhaupt noch auswärts vor Ort und schaut sich den Gegner an oder läuft das alles über Video mittlerweile?
Ja, wenn man ehrlich ist, hat man die Zeit einfach nicht mehr. Also dadurch, dass der Terminkalender so aufgebläht ist mit der neuen Euroleague und Champions League, noch mehr Spiele, noch weniger Zeit. Unter meiner Anfangszeit sind wir teilweise noch auswärts zum Gegner gefahren, haben uns da ein Live-Spiel angeschaut, aber wir kriegen überall unsere Daten, unsere Spiele her. Das ist es dann für uns einfacher, im Büro zu arbeiten, Zeit reduziert da das Ganze, nicht mehr aufwendig mitfahren und wieder zurück. Und von daher machen wir das jetzt alles eher im Büro.
Irgendwo. Und du kommst jetzt ja aus dem modernen Fußball. Du hast bei der Eintracht 2004 als Profi schon gespielt. Aber im Museum haben wir oftmals mit Leuten zu tun wie Jürgen Kalb, die in den 70er Jahren Fußball gespielt haben. Wenn du heute mal vergleichst, was du den Profis an die Hand gibst über den Gegner und was du 2004 von Friedhelm Funkel in die Hand gedrückt kriegt hast.
Ja, das ist komplett anders. Also wie gesagt, Ich habe mich immer schwer getan damit, wenn Spieler oder ältere Spieler, als ich angefangen habe, erzählt haben, oh, damals und damals. Aber man erwischt sich immer wieder selbst, dass es wirklich so ist. Also zu meiner Zeit hatten wir eigentlich nicht wirklich eine Analyse vom Gegner. Da gab's die CD oder DVD, die eingeschoben worden ist. Und dann hat man Sequenzen vielleicht mal gezeigt bekommen oder musste sich so ein bisschen selbst informieren, wie was die Stärken und die Schwächen des einzelnen Gegenspielers sind. Heutzutage ist ja alles gläsern. Also du kannst alles sezieren, du kannst alles bis auf den letzten Krümel kannst du auseinanderbauen und kannst das der Mannschaft preisgeben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob zu viel dann auch gut ist. Also, wie gesagt, gewisse Dinge sollte man der Mannschaft mitgeben, aber gerade in einem vollgepackten Terminkalender ist es natürlich auch wichtig, dass die Jungs auch mal mental ein bisschen durchschnaufen können. Wenn wir die dann noch vollballern mit irgendwelchen Informationen oder mit zu viel Informationen, dann tut das, glaube ich, auch nicht gut. Aber es hat sich brutal geändert. Also alles, nicht nur die Analyse, sondern die medizinische Abteilung, die Athletikabteilung, die Analyseabteilung. Ich glaube, mein erster Gegneranalyst war Marcel Daum, der damals kam. Vorher hatten wir keinen Analyst und jetzt sind wir zu fünft im Büro. Also es ist schon brutal, was sich die letzten Jahre entwickelt hat und verändert hat.
Es hat sich viel entwickelt und in dem Zusammenhang erinnere ich immer gerne an Dieter Stinker, den Spieler der Meistermannschaft, der mal gesagt hat, je älter wir werden, desto besser waren wir früher. Das ist doch auch ein schönes Lebensmotto für einen Fußballer. Je älter wir werden, desto besser waren wir früher. Wir sprechen heute über deine Karriere. Wir sprechen über diese Relegationsspiele gegen Nürnberg. Wir sprechen über deine Erkrankung vor 10 Jahren. Und natürlich sprechen wir, wie immer in diesem Podcast, über den Mai 2018, als wir den DFB-Pokal gewonnen haben. Aber anfangen wollen wir ganz vorne. Das geht heute sehr biografisch auch los. Unsere Kurve sinkt, wir sind alles Frankfurter Jungs. Wir haben kaum noch welche aus Frankfurt. Wenn einer aus Hanau, Großauheim kommt, ist das ja quasi schon Frankfurter. Du bist ein sehr regionaler Fußballspieler, hast in Großauheim Fußball gespielt, bist in Hanau, Großauheim geboren. Warst du als Kind Eintracht-Fan?
Ja, ich glaube, in der Region, in der ich aufgewachsen bin, gab es entweder Frankfurt oder Offenbach. Mein Vater war jahrelang Frankfurt-Fan gewesen und so hat er mich irgendwann mal mit ins Waldstadion genommen und dann bin ich mit Frankfurt groß geworden, seitdem ich, keine Ahnung, denken kann, gefühlt.
Weißt du, wann du das erste Mal im Stadion warst? Boah,
nee, das weiß ich nicht mehr. Also ich überlege gerade, ob es bei Charlies Abschiedsspiel damals war oder ob ich davor auch schon war, aber ich war sehr, sehr jung.
Und als Kind bist du ja dann wirklich in die großen Zeiten der Eintracht gekommen, da waren wir vorne dabei. Als du 6-7 warst, da haben wir zumindest immer mal geglaubt, wir könnten Meister werden und haben auch international gespielt, ja.
Ja, klar. Also die Zeit, sagen wir es mal so, ich habe sie mitbekommen, wahrgenommen, nicht wirklich. Mit 6 ist man dann fokussiert auf selbst Fußballspielen und klar, JJ und alle, Anthony, natürlich hat man die alle mitbekommen und wusste, was da alles passiert ist und was für schöne Zeiten wir hatten. Aber so wirklich wahrgenommen habe ich das Ganze dann erst, als ich mit 11 dann nach Frankfurt gewechselt bin in die Jugend. Dann tut man sich noch mehr damit beschäftigen. Und dann hat das wirklich angefangen. Zu der Zeit waren die Profis, glaube ich, auch noch am Riederwald, bis sie dann irgendwann rüber hier in die Commerzbank gewechselt sind. Von daher, ja, also wie gesagt, klar kenne ich die ganzen Spieler und bin mit denen groß geworden. Aber so wirklich realisiert habe ich das Ganze dann erst mit 11.
Als du dann zur Eintracht kamst, dann hat man ja schon im Kopf, das ist eine große Mannschaft, auch wenn 96 die Eintracht dann auch erstmals abgestiegen ist. Du kamst dann an diesen Riederwald, der ja ganz und gar nicht aussah nach Bundesliga-Fußball.
Ja, nicht mal ansatzweise. Also wenn man den Riederwald von, ich sage jetzt mal 96 mit dem Riederwald von 2026 vergleicht, das sind ja Welten. Also damals hatte das nicht mal ansatzweise was mit dritter Liga zu tun. Also wie gesagt, Schimmel an den Decken, eingefrorene Leitungen, sobald es kalt wurde. Wir haben teilweise kalt geduscht, teilweise überhaupt nicht geduscht, weil die Leitungen zugefroren waren. Es war schon brutal. Also die Entwicklung da ist schon enorm geworden.
Wie bist du da hingekommen? Haben dich dann immer die Eltern hingefahren?
Genau, ja. Also ich hatte Mitspieler, die irgendwie in Frankfurt-Umgebung gewohnt haben. Die sind dann mit der S-Bahn gefahren, aber meine Eltern haben mich, keine Ahnung, wie oft wir Training hatten damals, 2-3 Mal die Woche Die haben mich dann immer hingefahren, haben das Training abgewartet und haben mich ja wieder mit nach Hause genommen.
Und du hast bei der Eintracht die Jugend durchlaufen, bist dann zur zweiten Mannschaft gekommen, bist bei den Amateuren gewesen, hast bei den Amateuren gespielt. Was waren so da deine Mitspieler, an die du dich erinnerst?
Auch viele. Patrick Klant, Bene Lippert war damals Trainer. Oskar Coronciano, Baldo hat teilweise, der war glaube ich schon bei den Profis. Alexander Huber, Jan Zimmermann, mit denen ich eigentlich auch teilweise die ganze Jugendmannschaften durchlebt habe. Mit denen habe ich dann teilweise auch bei den Amateuren gespielt. Ich bin in der in meinem letzten A-Jugendjahr ja schon so ein bisschen gependelt, habe A-Jugend gespielt, habe bei den Amateuren gespielt. Dann bin ich Profi geworden 2004 und dann habe ich hauptsächlich bei den Profis mittrainiert, aber gespielt habe ich dann am Wochenende bei der U23 in meinen ersten zwei Jahren. Und da waren schöne Zeiten.
Waren schöne Zeiten. Du hast deine Schule gemacht, hast Schule beendet, hast du dann eine Ausbildung gemacht oder?
Gar nicht. Also ich habe wirklich alles auf eine Karte gesetzt und mich voll auf den Fußball fokussiert.
War das für die Eltern okay oder haben die gesagt, bub, mach eine Ausbildung?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich damals auf meine Eltern gehört hätte.
Vermutlich
nicht. Weil ich wirklich voll in diesem Fußballwahn drin war. Aber natürlich hätten die mich bei allem unterstützt, was ich vorgehabt hätte.
Du warst dann auch bei der Bundeswehr und warst in der Sportgruppe der Bundeswehr. Mhm. Und Rainer Falkenhayn hat mal gesagt, er musste dich sehr oft montags entschuldigen, weil du da bei denen hättest antanzen müssen. Und er hat dann immer geschrieben, du musst noch trainieren.
Genau so. Das war ja dann, wie gesagt, ich habe die 8 Wochen Grundausbildung in der Sportfördergruppe dort gemacht, bin dann 1,5 Jahre in der Sportfördergruppe in Mainz gewesen, wo ich dann jede Woche musste ich meinen Trainingsplan rumschicken, hatten immer mal wieder auch nochmal Auffrischungskurse sozusagen, Schießen und Anwesenheitspflicht. Und da gab es dann schon die eine oder andere Situation, wo Falke dann, nach Mainz geschrieben hat, hey, der Junge kann nicht, der Junge muss hier trainieren oder spielen. Und ja, da hat er mich hin und wieder rausgenommen aus dem Ganzen.
Rainer Falkenhayn hat überall immer seine Finger im Spiel
gehabt.
Das ist bis heute so. Und man kann ihn auch zu allem fragen. Er weiß, zu jedem Thema weiß der Rainer, was
ist der Wahnsinn. Ich glaube, Falk ist der Einzige im Club, der alles kennt. Ja. Alles kennt, jeden kennt.
Ja.
Ich glaube, er kennt auch jede Leiche im Keller, die hier irgendwo rumschwebt, ob es am Riederwald ist oder hier am Campus, von daher, der ist ja, wie gesagt,
Wahnsinn.
Falke ist Eintracht und ja.
Du bist Profi geworden bei der Eintracht, davon träumt jedes Kind, bist Profi geworden und bist dann 2005 mit der Eintracht aufgestiegen. Da hast du erste Spiele gemacht in der Saison, aufgestiegen im Stadion, in dem neuen Stadion, das umgebaut wurde. Es war die Zeit von Friedhelm Funkel, Trainer der Eintracht. War der Friedhelm so dein prägendster Trainer, mit dem du auch wahrscheinlich am längsten gearbeitet hast?
Ja und ja. Also wie gesagt, ohne Falke wäre ich kein Profi geworden. Ohne Falke sag ich, unter Friedhelm wäre ich kein Profi geworden. Er hat mich zum Profi gemacht. Er hat beide Augen zugedrückt in meinen ersten beiden Jahren, wo ich noch kein wirkliches Profiverhalten auch an den Tag gelegt habe, muss man ehrlich sein. Also wie gesagt, ich bin damals von der A-Jugend hoch. Und wenn man die A-Jugend auch jetzt mit der von meiner Zeit vergleicht, hat das auch damals mit Professionalität nichts zu tun. Und die hatte ich einfach nicht, um Profi zu sein. Und da musste mich Friedhelm und auch Franco Leonti, schöne Grüße an der Stelle, die beiden haben mich wirklich erzogen, mussten mir hin und wieder echt ganz hart in den Arsch treten, damit ich auf die richtige Spur komme. Und deswegen, klar, Friedhelm hat mich zum Profi gemacht, hat in das vertraut, was er in mir gesehen hat. Und deswegen werde ich ihm auch immer dankbar sein.
Also du bist manchmal ausgebüxt oder was?
Nein, nicht ausgebüxt. Ich hatte einfach keine professionelle Einstellung. Mal hier irgendwie, wenn wir im Fitnessstudio waren, hatten irgendeinen Spinning-Kurs oder sowas, dann hatten wir jeder unsere Tüte mit unseren Trainingsklamotten. Die habe ich dann dort vergessen. Oder hab hier oder da einfach keine professionelle Einstellung an den Tag gelegt, um wirklich Profi zu sein. Und das war dann auch so, dass mich dann Friedhelm mal vor 8 Wochen zu der zweiten Mannschaft geschickt hat, zu den Amateuren, hat gesagt, ey, jetzt back to the roots, konzentrier dich mal wieder auf das, was du kannst. Und dann habe ich 8 Wochen lang bei den Amateuren Gas gegeben und hat dann nochmal ein kurzes Gespräch mit Friedhelm, der dann gesagt hat, hey, Ich hoffe, das war jetzt ein Warnschuss für dich. Ansonsten bist du weg vom Fenster. Wer weiß, wie es bei einem anderen Trainer gelaufen wäre. Vielleicht wäre ich da direkt weg gewesen und hätte bei Frankfurt keine Chance mehr gehabt. Aber er hat mir die zweite Chance gegeben und ab da an ging es dann wirklich bergauf bei mir.
Ab da ging es bergauf. Du bist nach dem Aufstieg gleich bis ins Pokalfinale durchgerauscht mit der Eintracht. Wir haben das DFB-Pokalfinale erreicht. Mit 19 standst du im Pokalfinale. Das war für die Eintracht was ganz Neues, weil wir seit 20 Jahren sowas nicht mehr erlebt hatten. Dann 30.000 Fans in Berlin, knapp verloren gegen die Bayern. Und mir ist immer in Erinnerung geblieben ein Foto von dir mit Angela Merkel, die dir die Silbermedaille überreicht. Mhm. Und du schaust so ein bisschen betröppelt und sie schaut so ein bisschen wie Mama Merkel mitleidvoll mit dir und gibt dir die Silbermedaille. Was hast du für Erinnerungen an dieses Pokalfinale?
Ja, Wahnsinn. Also das erste Pokalfinale war natürlich, was die Emotionen angeht, schon das Extremste, würde ich sagen. Wie gesagt, ich habe ein halbes Jahr davor angefangen, regelmäßig zu spielen. Ich glaube, Ende der Hinrunde habe ich angefangen, auch regelmäßig zu spielen, die komplette Rückrunde dann. Und dann stand da das Pokalfinale vor der Tür gegen, auch wieder, man muss es sagen, die übermächtigen Bayern. Und wir haben das Spiel echt gut bestritten. Wenn man sich den Kader von damals anschaut und ihn vergleicht mit dem Bayern-Kader, war das schon Wahnsinn, wie lange wir dort mitgehalten haben und wie offen wir das Spiel halten konnten. Wenn ich mir überlege, dass Oli Kahn das Ding gegen Amanatidis hält, ich weiß gar nicht, ob es kurz vor Schluss war, aber das wäre der Ausgleich gewesen. Also wir waren ganz knapp dran, da zumindest in die Verlängerung zu kommen. Und wie gesagt, als Junge dann, klar war es nur die Silbermedaille. Und natürlich war man enttäuscht, weil wir das Finale verloren haben. Aber wenn natürlich die Bundeskanzlerin dann vor dir steht und überreicht dir die Medaille, ist natürlich auch nochmal eine schöne Sache, muss man sagen.
Es war eine Enttäuschung, die aber ein bisschen abgefedert wurde, weil wir damals schon wussten, wir spielen Europapokal. Trotz Niederlage waren wir qualifiziert für den Europapokal. Dann gab es internationale Spiele. Du hast, glaube ich, in Vigo dein erstes Europapokalspiel gemacht. Da haben wir gleich einen Punkt geholt. Dann hast du in Istanbul gespielt und da haben wir auch an der Sensation gerochen. 2-0 geführt, zweimal Takahara, dann kurz vor Schluss einen Ausgleich gekriegt. Aber das war so dein erster Kontakt mit dem Europapokal.
Ja, brutal. Also ich glaube, damals hieß es nur UEFA Cup, nicht Euroleague. Das war schon was ganz Besonderes. Mein erstes Spiel in Celta Vigo auch, klar, aber wenn du als, keine Ahnung, 20-Jähriger in Istanbul spielst gegen Fenerbahce, da waren natürlich auch Riesenkicker dabei bei denen im Team. Und wenn du dann die Stimmung da erlebt hast nach deren Anschlusstreffer, also nach der 2-0-Führung von uns, war die Stimmung Richtung Friedhof. Aber was dann abgegangen ist, habe ich bis heute, und ich war jetzt auch in vielen Stadien mit dabei, auch als Analyst, habe ich noch nicht erlebt, was Lautstärke und was die Fans angeht. Das war bis jetzt mit Abstand das Beste auswärts.
Irritiert einen das, weil du die Nachbarspiele nicht mehr verstehst, wenn es auf einmal so laut wird?
Ja,
ich erinnere mich auch, dass es davor Friedhof war und dann genau. Auf einmal so laut wurde.
Ja, im Endeffekt finde also ich persönlich war immer so einer, ich habe es geliebt, auswärts zu spielen gegen 90% der Fans, wenn's laut war. Ich habe es geliebt, in Dortmund zu spielen, auf Schalke zu spielen. Also es waren immer geile Spiele. Aber wie gesagt, also mit Abstand das Größte und das Lauteste war bis jetzt Fenerbahce. Das war unglaublich. Also es war wirklich so, dass du deinen Nebenmann kaum noch gehört hast. Aber es war natürlich auch wieder geil. Also man hatte dann Gänsehaut, also klar schießen die den Anschluss und dann denkst du, oh scheiße, aber die Stimmung war brutal, muss man sagen.
Und wir haben davon geträumt, in die K.O.-Phase zu kommen, hat dann leider nicht funktioniert. Trotzdem war natürlich die Eintracht als Aufsteiger im Pokalfinale, war das ein Riesenerfolg, da in dieser Gruppenphase so gut mitzuspielen. Du hast dann quasi eine Fußballkarriere, eine Bilderbuchkarriere hingelegt, aus der Jugend in den Profikader, ins Pokalfinale, in den Europapokal. Es lief so weiter und dann kam diese Saison 2010, 2011, wo wir in der Winterpause Tabellensiebter waren und gedacht haben, wow, könnte wieder der Europapokal folgen und dann passierte diese Rückrunde. Du hast jetzt angesprochen, dass in Istanbul diese Menge, die einen so begeistert oder die einen pusht, Ich habe den Eindruck, bei den letzten Spielen der Rückrunde 2010, 2011 gegen Bayern München, dass die Spieler alle einen schweren Rucksack hatten, weil die Leute, die einen oftmals nach vorne pushen, die haben erwartet, dass jetzt was passieren muss und wir haben gegen Köln verloren. Wie hast du diese Spiele erlebt? Sind dann die vielen Fans ein Druck?
Natürlich, also wie gesagt, ich glaube, Druck hast du als Fußballspieler immer, ob es positiver oder negativer Druck ist. Um das Ganze so ein bisschen, ich sag mal, mit einzuholen, ist es natürlich auch so, dass wenn man den Zusammenhalt, was Fans und Mannschaft angeht, wenn man das die letzten 10 Jahre mit 2011 vergleicht, die Fans haben seit 2016 ein enormes Gespür entwickelt für die Mannschaft, wenn es mal nicht gut läuft. Das heißt nicht, dass sie nicht pfeifen dürfen oder dass sie auch mal ihren Frust rauslassen, aber trotzdem war da immer so eine, ja, es ist immer so eine gewisse Akzeptanz da, dass sie doch sehen, dass die Mannschaft will, auch wenn es mal nicht funktioniert, aber das wurde so ab 2016 echt, das wurde so eine Einheit zwischen Fans und Mannschaft. Zu unserer Zeit war das schon so, dass du den Druck der Fans, diese, ich will mal sagen, das Negative, was von außen auf dich eingeprasselt ist, hast du schon noch mehr wahrgenommen. Also es war enormer Druck. Es wurde dann auch nicht besser, umso weniger Spiele kamen. Und du hast natürlich versucht, aber du warst teilweise wie gelähmt. Ich kann mich an das Spiel erinnern. Ich glaube, die ersten Punkte haben wir dann gegen St. Pauli hier zu Hause geholt, was aber auch ein Krampfspiel ohne Ende war. Und wenn du in so einem negativen Strudel bist, dann merkst du auch, die Hinrunde hat das so ein bisschen überblendet, sage ich mal, dass wir doch Probleme auch innerhalb der Mannschaft hatten, dass sich Krüppchen gebildet hatten. Und das fing dann extrem an in der Rückrunde, als wir dann überhaupt nichts mehr geholt haben, dass wir keine Punkte, keine Tore geschossen haben. Und das hat sich dann herauskristallisiert, dass es in der Mannschaft so gar nicht gestimmt hat. Und das hat letzten Endes dann auch dafür, das ist dann so weit gekommen, dass wir dann abgestiegen sind, ja.
Und da erinnert man sich immer noch, dass es ja auch um einhandig passiert wäre, wenn Gekas gegen die Bayern im 5-Meter-Raum dieses Ding gemacht hätte und wir hätten 2-0 geführt.
Ja, klar. Also wie gesagt, da sind dann kleine Dinge entscheiden dann halt über mehr als nur 3 Punkte. Das ist ganz klar.
Unser Ehrenpräsident hat es dann benannt, die Rückrunde der Schande, die Eintracht ist runtergegangen. Wir sind gleich wieder aufgestiegen. Du warst für 1,5 Jahre mal in Wolfsburg, bist aber rechtzeitig wieder zurückgekommen. Zur Rückrunde 12-13 warst du wieder hier in Frankfurt. Die Zeit in Wolfsburg wie war die für dich? Erstmal fern der Heimat?
Erstmal das, ja. Zweitens war sie sehr lehrreich für mich. Also wie gesagt, es wird ja viel, viel geschrieben, schon während des Wechsels und als ich dann auch wieder zurückkam, dass ich mich da überhaupt nicht durchsetzen kann. Aber ich glaube, ich kann mich erinnern, ich hatte im ersten Jahr 24 Einsätze für das als neuer Spieler in einem neuen Verein, neues Umfeld, fand ich das schon ganz akzeptabel. Ich habe viele, viele gute Menschen kennengelernt. Ich habe mit vielen zusammengespielt, mit denen ich dann danach wieder auch in Frankfurt gespielt habe. Von daher, es war eine lehrreiche Zeit. Ich habe dort, vor allem im letzten halben Jahr, bevor ich wieder zurückgewechselt bin, dann auch schätzen gelernt, dass es mehr gibt als nur Fußball, dass sich das ganze Geld und was auch immer nicht glücklich macht, wenn du nicht spielst. Also wie gesagt, klar gibt es immer wieder den einen oder anderen, der sagt, ich spiele nicht, ich verdiene aber so viel Kohle, ist mir egal, ich sitze das Ding hier aus und nimm die Kohle mit. Aber ich finde, wenn du Fußball liebst und das gerne machst, dann willst du spielen. Und dann ist es halt dann auch so, dass du dir die Frage stellen musst, hey, will ich viel verdienen und spiele keine Rolle mehr und bin weg vom Fenster oder schraub das Ganze wieder zurück, aber du spielst wieder Fußball. Und das war für mich dann ziemlich schnell klar, dass das mein Weg sein sollte dann.
Bist du da hochgezogen? Hast du da gewohnt mit Familie oder
genau,
bist du?
Genau, ich habe dann dort mein Häuschen gehabt, hab da
direkt gewohnt. In Wolfsburg?
Genau, ja.
Das ist auch erlebnistechnisch nicht so toll wie Frankfurt, oder?
Nein, was ganz anderes. Also ganz wie gesagt, natürlich weiß jeder, dass rund um das Werk einfach eine Stadt entstanden ist. Das ist gar keine Frage. Trotzdem muss man sagen, es war schön, es war ruhig. Also wenn man drauf steht, spazieren zu gehen, Felder vor sich zu haben, dann ist das okay, muss man sagen. Aber natürlich nicht mit Frankfurt zu vergleichen. Also das steht ja außer Frage.
Alle waren froh, dass du wieder zurückgekommen bist. Das letzte Spiel dieser Saison 2012-2013 war wieder gegen Wolfsburg. Wir konnten uns wieder für den Europapokal qualifizieren, haben das auch gemacht. Das war sicher auch wieder so ein emotionaler Moment mit der Akustik, mit der Stimmung im Stadion, als wir den Ausgleich gemacht haben. Und dann waren wir wieder im Europapokal.
Ja, ja. Also ich habe mich, weiß ja damals, dass ich war ja zu der Zeit noch ausgeliehen. Und ich weiß auch, dass sich damals die Verantwortlichen von Wolfsburg nicht so sehr darüber gefreut haben, dass ich so sehr gefeiert habe. Aber ich glaube, im Nachhinein konnten die das auch verstehen, weil ich mich natürlich dann in dem halben Jahr, ich war wieder bei meinem Verein und dann freut man sich für die Qualifikation. Ich wusste trotzdem nicht, wie es weitergeht. Ich hab das Gefühl gehabt, dass Armin Fee, der damals Trainer war, mich unbedingt halten wollte, beziehungsweise versucht hat, hey, lass uns den Jungen zurückholen, der war jetzt ein halbes Jahr da, der hat gute Spiele gemacht, ich will ihn haben. Und dann ging es dann halt einfach darum, dass Heribert und Klaus Allofs damals sich darauf einigen, dann war ja kein großer Betrag, dann mich wieder zurückzuholen.
Dann war es wieder in Frankfurt und in der Saison 2013-14 hat man schon mal gemerkt, was wir europamäßig auf die Beine stellen können mit den Spielen Porto in Bordeaux, 10.000 Fans nach Bordeaux gebracht. Also diese Riesenmengen, die wir dann ein paar Jahre später nochmal massiv erlebt haben, das ging 2013-14 ja erstmals los, ja.
Ja, brutal. Also wie gesagt, leider war ich damals in Bordeaux nicht dabei. Ich glaube, ich war verletzt, soweit ich weiß. Habe das Ganze im Fernsehen verfolgt und das war natürlich mit der orangenen Wand da schon extrem. Aber ja, ich hab dann das Spiel auch in Porto miterlebt. Und das waren schon unglaubliche Spiele, muss man sagen. Und dann hat man schon gemerkt, was für eine Wucht nicht nur die Mannschaft, sondern im Zusammenschluss mit den Fans da vollbringen kann. Das ist schon, war schon damals unglaublich und wurde natürlich dann auch noch in den Jahren darauf noch gewaltiger.
Orange Chaos in Bordeaux. Wir kommen jetzt zur Rubrik Eagles 11. Ich stelle dir jetzt 11 Fragen und Marco, du musst ganz kurz antworten.
Okay.
Das erste Trikot, das du besessen hast?
Wow, weiß ich gar nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hab 40 Trikots oder so, aber was mein erstes war, weiß ich nicht mehr.
Okay. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position?
Der beste Spieler auf aktuell oder immer?
Geht auch immer.
Rio Ferdinand war einer der besten.
Dein Lieblingsreiseziel?
Hat sich so ein bisschen verändert, muss ich sagen. Früher war es als Spieler noch echt Malediven, ausruhen, Sonne genießen und nix. Jetzt aktuell finde ich Südtirol, Toskana ist sehr, sehr schön.
Lieblingsessen?
Pasta Pizza.
Pasta Pizza. Und dein Lieblingsort in Frankfurt?
Ich muss echt sagen, ich habe es geliebt, in Frankfurt zu wohnen, aber ich bin jetzt ein bisschen außerhalb gezogen, Richtung Bad Homburg. Das ist sehr, sehr schön. Lieblingsort in Frankfurt, Innenstadt in der Nähe der Wolkenkratzer.
Sehr gut. Deine erste Schallplatte wirst du ja nicht gegeben haben. Du bist so jung, das war eine CD. Was war deine erste CD als Kind gekauft?
Ich glaube, irgendeine Bravo-Hits. Bravo-Hits 20 oder sowas müsste das gewesen sein. Also sehr, 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 sehr lange her.
Was war das coolste Lied auf Bravo-Hits 20?
Ich glaube, es war, also an eins kann ich mir erinnern, das war von der Gruppe For the Cause, war glaube ich Stand By Me, irgendein Cover von Stand By Me muss es gewesen sein.
Okay. Und deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
Also das erste Profispiel, als ich eingewechselt worden bin, Bullshit. Ich habe ja in der zweiten Liga schon 3 Einsätze gehabt, aber Bundesliga war damals Einwechslung zu Hause gegen Duisburg. Ich glaube, da stand schon 4-2 oder 5-2 für uns. Das war meine erste Erfahrung als Profispieler in der Bundesliga.
Wer war das Idol in deiner Kindheit?
Ganz ehrlich, hatte ich keins. Also ich fand, da werden jetzt viele, viele wahrscheinlich sich wundern, aber ich fand Mario Basler damals mal eine Zeit lang echt cool als Spieler, weil er einfach sein Ding gemacht hat und sich nichts sagen lassen hat. Das war so jemand, wo ich dachte, boah, der zieht sein Ding durch, der macht das, was er will und das sehr erfolgreich.
Aber Friedhelm Funkel hätte dich nicht vor einem entscheidenden Champions-League-Finale von der Bar holen müssen.
Wahrscheinlich nicht, nein.
Nein, das nicht, okay. Lieblingssport neben dem Fußball?
Ich habe eine Zeit lang sehr oft und sehr viel Tennis gespielt.
Und dein Berufswunsch als Kind?
Auch eine Sache, wo ich sagen kann, hatte ich nie wirklich. Also das war, ich war nie so, dass ich sage, ich will Tierarzt werden, ich will Pilot werden oder was weiß ich was. Hatte ich nie.
Also nee, okay. Nee. Gut, und geben wir jetzt mal die Mannschaft, die also quasi so deine erste Bundesliga-Truppe 2004, 2005, wer war da so dein dickster Kumpel in der Mannschaft? Oder an wem hast du dich orientiert? Du hast ja, dann ja auch.
Dickster Kumpel waren natürlich die Jungs, mit denen ich aus der A-Jugend hochgekommen bin, ne? Alexander Huber, Daniel Siem, Christopher Reinhardt, das waren so die Spieler, mit denen ich eng war. Aber natürlich waren so Spieler wie Markus Bayerle, Oka Nikolov, der uns junge Spieler wirklich sehr unter seine Fittiche genommen hat, der uns da immer wieder geholfen hat, immer wieder gezeigt hat, auf was es ankommt. Und mit Oka habe ich ja jahrelang dann auch selbst zusammen gespielt. Aber Oka war einer, der für uns junge Spieler sehr, sehr da war und uns sehr geholfen hat.
Ich glaube, Alex Huber hat in Vigo den Ausgleich gemacht.
Genau,
ja. Ja, der hat den Ausgleich gemacht.
Ja.
Sehr schön. Gut. So, jetzt kommen wir auf die Zeit vor 10 Jahren. Wir haben immer mal wieder so gesagt, jetzt 2026, 1996, die Eintracht ist erst mal abgestiegen, 2006 erst mal Pokal, also der ist erst mal seit langem Pokalfinale, 2016 Relegation. Und diese Zeit vor 10 Jahren war ja für die Eintracht eine ganz, ganz aufregende, es war für dich eine persönlich auch sehr, sehr, sehr bedrückende, bestimmt aufregende Zeit. Es lief nicht gut bei der Eintracht. Armin Fee, Europapokaltrainer, wurde entlassen. Niko Kovac kam. Und der Niko hat es irgendwie fertiggebracht, eine Euphorie hinzubringen. Du hast eben im Gespräch gesagt, seit 2016 verstehen die Fans oder seit 2016 haben die Fans ein Gespür entwickelt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass ihr vor dem Spiel in Mainz bei uns im Museum wart und wir haben euch das 5:1 gegen Lautern gezeigt. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, es gab eine Aktion Auf jetzt. Die jungen Leute haben Videos, da standet ihr in der Fankurve und habt Auf jetzt gebrüllt. Genau. Und wir haben, also es ist so eine Euphorie in der Stadt entstanden, obwohl es gar keinen Grund dafür gab, weil wir relativ abgeschlagen waren. Aber dann haben wir auf einmal 3 Spiele gewonnen.
Ja, genau. Dieses Auf jetzt ist so ein bisschen entstanden und auch diese Symbiose zwischen Fans und Mannschaft ist dort extrem zusammengewachsen, muss man sagen. Und wir waren, also für jeden stand klar, dass Frankfurt mit der erste Absteiger ist, weil wir sehr abgeschlagen waren. Und dann kam Niko. Und dann haben wir es doch irgendwie geschafft, klar über den Umweg Relegation. Wir hatten es im letzten Spiel gegen Bremen fast selbst in der Hand. Hätten wir da den einen Punkt geholt und haben da in der Nachspielzeit oder kurz vor Schluss sogar das Spiel aus der Hand gegeben und mussten dann in Relegation. Aber da ist was entstanden. Ich glaube, das verfolgt uns. Oder verfolgt auch die Mannschaft und die Fans immer noch diese Symbiose zwischen beiden?
Dieses Spiel in Bremen, da hätte uns ein Punkt gereicht. Ich habe nur die Bilder gesehen, wie der Mannschaftsbus ankam. Die Bremer Fans haben damals eine ähnliche Euphorie entfacht wie die Frankfurter. Ich weiß, ihr seid mit dem Bus da durch einen Menschenspalier gefahren. Links und rechts haben die gegen den Bus getrommelt. Und ich glaube, für euch war das relativ unangenehm, ja?
Nicht. Ich fand es gar nicht unangenehm. Also ich fand es cool, muss ich sagen. Also es war ja nicht so, dass diese Stimmung aggressiv war. Also klar haben die Fans da teilweise in den Bus gehauen, aber 0,0 aggressiv uns gegenüber, muss man sagen. Man hat da schon gemerkt, was für beide auf dem Spiel steht. Da hat man auch gemerkt, was für eine Fanbase auch Bremen hat. Also auch auswärts in Bremen zu spielen war immer toll, muss ich sagen. Und da war die Stimmung schon sehr elektrisierend. Leider nicht mit dem perfekten Ende für uns da in dem Spiel.
Ich befürchte, ich habe das hier in dem Podcast schon mehrmals erzählt, ich habe bis heute diese Schiffssirene in Erinnerung, die da 2 Minuten vor Schluss kam, als sie das Tor gemacht haben. Dann mussten wir einen Umweg über die Relegation kriegen und da erfolgte dann die Diagnose deiner Krebserkrankung. Es gab einige Wochen vor diesem Spiel, vor dem Relegationsspiel, hat Kollege Ben Hatira ein Snapchat-Foto gemacht mit irgendwelchen Medikamenten im Hintergrund. Und man sagt, dass dadurch die NADA ein bisschen auf uns aufmerksam wurde. Kann das sein? Es gab dann eine Dopingprobe bei dir. Und die hat dir sehr viel geholfen. Also die
war ja, klar.
Wichtig für dich.
Es kann alles sein. Also natürlich kann dieses berühmt-berüchtige Snapchat-Video von Enes damals ein Grund dafür gewesen sein, aber letzten Endes weiß man das nicht zu 100%, aber ja, natürlich sind die Dopingkontrollen dann auch ein wichtiger Fakt gewesen, dass man das bei mir diagnostizieren konnte. Nichtsdestotrotz bin ich immer noch der Meinung, wenn die NADA das beim ersten Mal schon gemerkt hätte, hätten sie es sofort sagen müssen, aus meiner Sicht, und nicht erst noch abwarten und nicht erst noch einen Test machen und nicht noch testen, ob das ja so stimmt, wie es ist, sondern sie hätten mich oder uns als Verein informieren müssen, weil wer weiß, was in den 2-3 Wochen hätte passieren können. War in meinem Fall nicht so, aber ich bin immer noch der Meinung, wenn ein Verdacht vorliegt, kontaktiert den Verein und dann kann man schauen, was los ist.
Das war ja eine ganz unschöne Situation, weil am Tag vor dem Relegationsspiel ihr die Polizei vor der Tür stand. Wohl auch bei dir, ja?
Ja, also das ich habe mich gerade, wann war das, letzte Woche oder so, mit Philipp Reschke unterhalten. Gerade nochmal über diesen Abend vor dem Relegationsspiel. Und er hatte dann auch gesagt, dass zu dieser Saison damals 2016 diese neuen Statuten rauskamen, dass halt bei einem Dopingverdacht dann dieses Protokoll abgearbeitet werden muss. Und ob das jetzt alles so perfekt gelaufen ist, lassen wir mal dahingestellt. Auch mit dem Hintergrund, dass wir der NADA oder auch der Staatsanwaltschaft, die dann eingeschaltet wird, vorlegen konnten, dass es eine medizinische Sache ist. Und die hatten die Befunde und alles von dem Institut, glaube ich, in Wiesbaden, haben mir damals die Sachen hingeschickt. Aber die wollten das halt durchziehen und dann ist das natürlich alles ein bisschen unglücklich gelaufen. Ich war trotzdem total entspannt. Ich glaube, an dem Tag war ein Mittwochabend, da lief das Euroleague-Finale. Ich weiß gar nicht, Liverpool hat damals gespielt im Euroleague-Finale. Da habe ich zu Hause auf der Couch gesessen, habe mir das Finale mit unserem Rechtsanwalt angeschaut und die Jungs sind dann halt durch mein Haus und haben halt ein bisschen Sachen durchsucht, was halt im Protokoll steht. Aber denen war das teilweise auch unangenehm, weil sie wussten, dass dieser Befund vorliegt, aber sie mussten das halt laut Protokoll so durchziehen. Und dann ging das halt ein bisschen länger. Es war nicht optimal für die Vorbereitung, aber ich meine, die Mannschaft hat davon eigentlich nichts mitbekommen.
Die Eintracht hat da eine Pressemeldung rausgegeben, dass du erkrankt bist an Krebs, dass du spielst. So eine Krankheit kann ja lebensbedrohlich werden. Du hast trotzdem, für dich war es keine Frage, dass du spielst. War das für dich eine Ablenkung? Hast du gedacht, ich ziehe das jetzt durch und dann schauen, was dann kommt? Oder?
Ja, auch. Also klar, natürlich war das eine Ablenkung, jetzt mal den Schlag, den ich da bekommen habe, dann erstmal ein bisschen zu verdrängen und ein bisschen beiseite zu legen. Und auf der anderen Seite ging es ja um viel mehr als um mich, sage ich mal. Es ging um den ganzen Verein, es ging um die Zukunft. Viele, viele Jobs hängen natürlich auch an einem Abstieg. Wenn du absteigst, dann werden die ersten Stellen vielleicht gestrichen, erstmal bei den Mitarbeitern, nicht bei uns. Also da sind wir immer außen vor und sind fein raus. Von daher war das für mich schon, ich wollte die Jungs nicht im Stich lassen. Also wir haben eine ganze Saison über uns den Arsch aufgerissen, dass wir das bis dahin schaffen. Und von daher war das für mich klar, dass ich das Spiel auf jeden Fall spielen werde. Ich hätte auch das Rückspiel noch gespielt, wenn ich nicht dann mit einer gelben Karte gesperrt zu Hause verbringen musste.
Die Ärzte haben auch gesagt, das ist kein Problem, dass du da spielst.
Genau,
das
wie gesagt, wenn die Ärzte gesagt haben, hey, unter keinen Umständen, du musst jetzt sofort operiert werden, sonst passiert XY, dann klar. Dann wäre das nicht anders gegangen, aber ich war doch so weit, dass sie gesagt haben, hey, spiel das Spiel. Ich hätte wahrscheinlich auch das Rückspiel spielen können und danach hätte ich mich voll auf meine Krankheit fokussieren können.
Dann kam dieses Spiel, es ging 1-1 aus. Du hast ein unglückliches Eigentor gemacht. Du hast die gelbe Karte gekriegt, damit war dann das Rückspiel auch gelaufen. Aber die Eintracht hat 1-1 gespielt und im Rückspiel haben wir das Ganze dann klar gemacht. 1-0 gewonnen. Seferovic, die Eintracht ist in der Liga geblieben. Es gab dann noch die Sache, dass der Nürnberger Torhüter irgendwann gesagt hat, das ist schon, was die Eintracht da macht. Aber der hat sich dafür entschuldigt dann. Das hat sich schnell erledigt, oder?
Ja, also da war ich einer der Letzten, der sich hätte darüber aufgeregt. Also ich weiß selbst, wie man reagiert oder dass man auch was Falsches sagt aus einer Emotion heraus. Ich kann mich damals an die Sache erinnern mit Grabowski, als ich Grabowski damals so angefahren habe, weil er für die Bild-Zeitung eine Kolumne geschrieben hat. Von daher, da mit dem war das ziemlich schnell ausgeräumt, auch mit dem Coach damals, der da irgendwie was gesagt hat. Das sind für mich Dinge, die passieren aus einer Emotion heraus. Klar haben sie wahrscheinlich im ersten Moment nicht drüber nachgedacht, was sie sagen, aber Mai, das ist mir schon öfter passiert. Von daher war ich der Letzte, der da irgendwie böses Blut gegenüber den beiden hatte.
Bist du mit nach Nürnberg gefahren zum Auswärtsspiel oder bist du daheim
geblieben? Ich glaube, es war montags. Ich wurde montags morgens operiert.
Ah, okay.
Mir wurde der krebsbefallene Hoden sozusagen entfernt. Der andere Hoden wurde eine Biopsie entnommen und zur Untersuchung weitergeschickt und habe dann das Rückspiel im Krankenbett verfolgt und habe mitgefiebert.
Die Operation war, was die Ärzte haben, ich glaube, die Heilungschancen bei Hodenkrebs sind durchaus sehr gut, aber du musstest danach in die Chemo gehen, du hattest Chemotherapie, du hast deine Haare verloren, du hast mal gesagt, das war gar nicht so schlimm für dich, viel schlimmer war der Bart, dass du den Bart verloren hast, aber es gibt dieses Bild bei der Saisoneröffnung, wo du mit deinen Kumpels dastehst, schon wieder euphorisch, aber so eine Chemotherapie ist ja eine ganz, ganz miese Sache und man ist schlagkaputt danach, oder?
Ja und nein. Also ich muss echt sagen, dass ich während der ersten Chemo überrascht war, dass es mir relativ gut ging. Also klar, immer wieder mit Übelkeit zu kämpfen gehabt, aber ich konnte teilweise ganz normal Besuch empfangen. Ich habe aufrecht im Bett gesessen und mir ging es eigentlich okay. Was mich halt wirklich umgehauen hat, war dann die zweite Chemo. Da habe ich wirklich 7 Tage lang nur im Bett gelegen und habe nichts gegessen, ich habe nichts getrunken, ich habe keine Ahnung, wie viel Kilo abgenommen in der Woche. Die war extrem, die war sehr hart, aber wie gesagt, die erste war noch okay. Also da war ich echt froh, dass sie so gut verlaufen ist. Ich weiß nicht, an was es lag, aber wahrscheinlich, weil mein Körper da noch einigermaßen fit war. Und wie gesagt, die zweite war dann eher so, wo ich wirklich zu kämpfen hatte.
Und es waren 2 Stück oder kam dann noch ein dritte?
Genau, es waren dann 2 Stück. Also nach der ersten wird dann 4 Wochen Pause gemacht und dann wird nochmal der Tumormarker benannt und wird geschaut, wie der ist. Und der ist schon runtergegangen, aber immer noch nicht perfekt. Und dann haben die Ärzte halt gesagt, hey, um da wirklich auf Nummer sicher zu gehen, lass uns noch eine zweite machen, dann bist du fein damit wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, hey, die weitere Woche zieh ich dann auch noch durch und dann weiß ich, dass ich in der Regel Ruhe habe. Und ja, jetzt war ich gerade gestern, ein 10-jähriges Jubiläum, was Krebsnachsorge angeht, war ich gestern wieder zur Nachsorge, jetzt sind es 10 Jahre her und ja, alles fein, alles top und mir geht's gut.
Super. War es für dich immer klar, dass du weiter Fußball spielst? Wann hast du gesagt, ich will jetzt wieder anfangen zu trainieren?
Das war auf jeden Fall mein Ziel.
Das war dein Ziel.
Man steckt ja nicht drin. Man weiß nicht, wie der Körper reagiert und man weiß nicht, ob es nochmal so sein kann, wie es mal war. Aber die Ärzte haben da von Anfang an gesagt, hey, die Chancen stehen sehr, sehr gut, dass du wieder genauso fit wirst wie vorher. Und das war dann, als ich dann wieder angefangen habe zu trainieren, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ob das September oder Anfang Oktober war, ich habe mit Martin Sporer, unser damaligen oder jetzt auch noch Athletiktrainer, angefangen zum Trainieren, alles in enger Absprache mit unserem Doc, mit dem Doc, der mich durch die Chemo begleitet hat, der dann irgendwann gesagt hat, ey, ihr könnt dem wieder alles abverlangen. Und dann ging es halt darum, alles wieder aufzubauen. Also ich habe ja gefühlt bei Null angefangen und dann ging die für mich noch schlimmere Zeit los, dieses monotone Training und viel Ausdauer und viel Kraft, weil halt wirklich alles weg war. Und dann habe ich mir zu der Zeit einfach so kleine Etappenziele gesetzt. Also bis dahin wollte ich das wieder können, bis dahin wollte ich das können. Und das allergrößte Ziel war damals im Januar mit nach Abu Dhabi ins Trainingslager zu reisen. Das habe ich dann geschafft. Auch da war ich immer noch nicht bei 100%, aber bei so viel Prozent, dass ich Teile des Mannschaftstrainings dann mitmachen durfte oder konnte. Und habe dann nach dem Training teilweise noch extra Schichten eingelegt, um einfach noch mehr wieder an der Sache zu arbeiten. Und das hat mir ganz gut getan. Ja.
Du sagst, du hast fast bei Null angefangen. Also wenn man aus dieser Krankheit rauskommt, dann musst du erstmal wieder hinkriegen, 5 Kilometer zu laufen.
Ja, also ja. Das war brutal. Also wie gesagt, während der Chemo fährt dein Körper natürlich komplett alles in den Keller. Und das war schon eine Sache, die ordentlich Nerven und auch Kraft gekostet hat, das Ganze wieder aufzubauen, ja.
Dann bist du im Trainingslager gewesen und in der Rückrunde, ich habe nochmal geschaut, 28. Februar 2017, Danny Blum hat's Tor gemacht. Mhm. Du bist eingewechselt worden im DFB-Pokal-Viertelfinale war das.
Genau, ja, gegen genau. Bielefeld.
Bielefeld erstmals wieder auf dem Platz. Und das war auch ein hochemotionaler Moment, weil wir haben jetzt noch in Erinnerung, dass Timmy am Samstag wieder eingewechselt wurde und eine große Begeisterung. Du bist zurückgekommen und die Leute standen auf den Stühlen und haben deine Rückkehr gefeiert. Du hast dann auch gleich im Halbfinale hast du auch, glaube ich, noch, bist du auch eingewechselt worden.
Klappbar.
In der Saison hast du 4 Spiele gemacht. Die Eintracht war im Pokalfinale und du warst wieder dabei.
Ja, also wie gesagt, das Spiel damals gegen Bielefeld hier zu Hause war eigentlich noch nicht so wirklich eingeplant. Also ich war auch da noch nicht bei 100%. Ich bin vorher schon immer wieder mit zu den Spielen gefahren, auch auswärts, um einfach wieder so dieses Gefühl von Ablauf an Spieltagen mitzubekommen. Und dann hatte ich, glaube ich, morgens am Spieltag gegen Bielefeld, hatte ich, glaube ich, Hase oder so, hat sich krank abgemeldet. Und dann kam Nico zu mir und hat gesagt, ey, wäre doch ganz cool, zumindest mit auf die Bank und wir schauen mal. Und ja, dass ich natürlich dann bei so einem Stand, auch wenn es kurz vor Schluss war, eingewechselt worden bin, war natürlich schon sehr krass. Wie gesagt, in dem Spiel hat dann Bielefeld auf einmal die zweite Halbzeit gefühlt dominiert und hatte uns kurz vor, nicht in der Niederlage, aber da wären wir fast noch in die Verlängerung gerutscht. Von daher war ich dann ganz froh, dass wir es dann doch irgendwie über die Bühne gebracht haben. Genau, im Halbfinale dann auch eingewechselt worden und dann im Pokalfinale gegen Dortmund damals. War natürlich dann auch das zweite Highlight nach 2006. Ja.
Und dann kam die Saison 2017, 2018. Da hast du, ich habe nochmal nachgeschaut, wieder 19 Spiele gemacht. Und vor allem, du hast 6 Pokalspiele gemacht. Mhm. Wir haben wieder das Finale erreicht und Halbfinale gewonnen, dann das Finale gegen die Bayern, diesmal die Rückkehr der Adler. Die Eintracht hatte nach dem Dortmund-Spiel geschrieben, wir werden wiederkommen und vollenden. Und dann fahrt ihr nach Berlin und gewinnt gegen die Bayern.
Ja, das Spiel war, ich glaube, da war Bayern ja noch mehr übermächtig wie 2006, muss man schon sagen. Ich glaube, Bayern hat in der Saison alles gewonnen und alles weggemacht, was vor die Flinte kam. Und ich glaube, keiner hat wirklich einen Cent auf uns gesetzt. Und ja, wie es nun mal so ist in so Spielen, wenn alles für einen läuft, Glück können, nicht so viel Glück für den Gegner, dann kann sowas dabei rumkommen. Und dass wir es dann damals geschafft haben, 2018, war unglaublich. Also das war als aktiver Spieler natürlich mein absolutes Highlight, gar keine Frage. Wie gesagt, wir spielen alle Fußball, um Erfolge zu feiern, um Siege zu holen und um Titel zu holen. Das ist hier in Frankfurt nicht oder bis dato nicht regelmäßig der Fall war, glaube ich, wusste jeder. Von daher war das natürlich unglaublich, was wir da geschaffen haben, inklusive den nächsten Tag dann mit der Fahrt und dem Empfang am Römer. Das war unglaublich.
Du sagst, man spielt Fußball, um Titel zu gewinnen, aber man muss ja ernsthaft sagen, die wenigsten Fußballer gewinnen Titel. Wenn du in der Bundesliga spielst, das ist ein Riesenprivileg, aber am Ende werden die Bayern Meister und es gibt mal einen Pokalsieger, aber es fokussiert sich doch auf wenige Mannschaften. Und wenn man sieht, die letzten Eintracht-Titelträger waren Manni Binz und Uli Stein von 1988. Also ja, auf einmal kommt ihr mit dem Pokal nach Hause.
Ja, das war schon surreal teilweise. Also
wo hängt die Medaille von 2018?
Die hängt bei mir im Wohnzimmer in so einer kleinen Glasbox mit der Silbermedaille von 2006 und mit der Silbermedaille von 2017 und der goldenen von dem Euroleague-Sieg von 2022.
Okay, und hast du auch einen kleinen Pokal irgendwo stehen
genau.
Bei dir?
Einen kleinen DFB-Pokal und einen kleinen Euroleague-Pokal.
Hast du auch da stehen?
Direkt neben der kleinen Glasbox, ja.
Und es gab ja hunderte Fans, die nach dem Pokalsieg 2018 sich einen DFB-Pokal auf den Arm, den Rücken oder die Wade tätowieren lassen. Und du warst auch ganz vorne dabei. Du hast einen riesen DFB-Pokal auf dem Oberschenkel, oder?
Genau. Ja, das hatten wir, das war schon die ganze Zeit Thema bei uns, schon vor dem Pokalfinale, beziehungsweise, ja doch, vor dem Pokalfinale, dass wir eigentlich die Idee hatten, in der NBA und in der NFL ist ja so gang und gäbe, so einen Meisterschaftsring zu bekommen, wenn man einen Titel gewinnt. Und wir waren eigentlich schon mit der Zeichnung und alles, also es wurde schon ein Ring entwickelt, der aber dann schon extrem teuer war. Und dann haben wir uns dann doch drauf geeinigt, ey, die Bock haben, die können sich dann den Pokal tätowieren lassen. Ich glaube, Wolfi hat sich den Pokal auch tätowieren lassen und ich war da, ja. Ich war auch einer derjenigen, die sich das verewigen lassen haben, weil, ja, wie gesagt, als Frankfurt-Spieler ist es eigentlich nicht gang und gäbe, so viele Titel zu gewinnen.
Da mache ich nochmal Werbung in eigener Sache. Das Museum ist leider geschlossen wegen dem Stadionsommer. Aber wir haben just vor 3 Wochen einen Meisterring der Eintracht erstanden. Als wir 1959 deutscher Meister wurden, hat jeder Spieler der Meistermannschaft einen Meisterring gekriegt. Und in unserer Sammlung ist jetzt ein Meisterring, den könnt ihr ab nächster Saison im Museum sehen. Und beim nächsten Pokalsieg muss die Eintracht halt mal einen Pokalsiegerring machen. Gibt's ja wohl nicht.
Ja, sehe ich auch so.
So sieht's aus. Gut, Marco, du hast 2018, 19 Europapokal gespielt, dann hast du deine Karriere beendet, du bist dann wieder zur Eintracht reingegangen, du bist jetzt bei der Eintracht dabei. Also letztlich hast du auch die letzten über 30, 40 Jahre quasi, bist du mit der Eintracht unterwegs.
Ja, 40 nicht.
30. Entschuldigung,
die letzten, so alt bin ich ja doch noch nicht.
Du bist die letzten 30 Jahre mit der Eintracht unterwegs. Die Saison hat jetzt nicht im Europapokal geendet, aber wir hatten vorhin schon mal drüber gesprochen, mein Gott, was soll's, nächstes Jahr wieder?
Ja, wie gesagt, also ich habe vorhin schon gesagt, dass das, was wir seit 2016 erleben, mit 3 oder 4 Mal im Pokalfinale, einmal Euroleague-Halbfinale, einmal Euroleague gewonnen, 2 Mal Champions League und was wir die letzten Jahre erlebt haben, das hätte das 2016 jemand gesagt, der hätte uns alle einweisen lassen, weil die gesagt haben, tickt ihr noch ganz sauber. Und dass natürlich dadurch die Ansprüche wachsen, ist ja ganz klar. Also wie gesagt, jeder in der Mannschaft und im Staff hat ja eine gewisse Erwartungshaltung an sich selbst und an die Mannschaft. Und da geht kein Spieler in die Saison und sagt, ja, mal schauen, was wird, sondern jeder will das erleben, was wir die letzten Jahre erlebt haben mit Champions League oder Euroleague oder Conference League. Das ist ja, international spielen ist einfach geil, das macht Bock, aber es gibt nun mal auch Phasen. Wir hatten das erste Jahr unter Dino auch eine schwierige Phase, wo wir es gerade noch so retten konnten. Im zweiten Jahr haben wir uns mit Dino das erstmalig über die Liga für die Champions League qualifiziert. Und dieses Jahr war halt mal ein Jahr dabei, wo halt fast keiner der Mannschaft an die Leistungsgrenze gekommen ist. Und das ist auch okay. Also wie gesagt, keiner der Spieler macht das absichtlich. Jeder will international spielen. Das steht außer Frage. Aber wir sind eine sehr, sehr junge Mannschaft. Wir waren, glaube ich, letztes Jahr die jüngste Mannschaft der Liga, soweit ich weiß. Dieses Jahr wieder auch sehr jung. Und dass dann halt auch mal eine Saison dabei ist, wo die Schwankungen halt noch extremer sind wie vielleicht ein Jahr zuvor, dann ist es eben so. Also wir wollten, wir haben es nicht geschafft. Und jetzt haben wir halt mal eine Saison, wo wir einmal die Woche spielen. Und dann wird ein bisschen Veränderungen geben, gehe ich mal davon aus. Und dann wird einfach ab Sommer, Juli, wenn wir uns dann irgendwie treffen zur Vorbereitung, dann wird dann halt wieder Gas gegeben. Und dann ist das Ziel ganz klar, sich wieder europäisch zu qualifizieren.
Und das DFB-Pokalfinale?
Das können wir erreichen, ja.
Das können wir erreichen. Zum Abschluss nochmal, was war dein schönster Eintracht-Moment, wenn du jetzt auf diese über 30 Jahre zurückblickst? Dein schönster Eintracht-Moment?
Wow, ein Moment ist schwer. Es gibt so viele. Mein erstes Spiel von Anfang an in Köln war ein ganz besonderer Moment. Alle 3 Pokalfinals waren besonders. Aber auch als Analyst 2022 in Barcelona das Spiel, ich glaube, es wird es nie wieder geben. So eine Invasion, sage ich jetzt mal. Aber auch das Pokalfinale, das Euroleague-Finale 2022 waren einfach unglaubliche Dinge, die ich erleben durfte. Boah, schwer.
Wo sitzt du bei so einem Euroleague-Finale in oder in Barcelona?
Saß
du auf der Tribüne oder bist du hinten?
Ich saß bei den, also wie gesagt, der Staff ist ja riesig.
Ja.
Du hast die Mannschaft, die auf dem Feld ist, du hast die Auswechselspieler plus Trainerteam, die auf der Reservebank sitzen, und dann gab's einen Bereich hinter der Bank, wo halt der Staff saß und die Spieler saß, die nicht im Kader waren oder die keinen Auftrag hatten.
Ja.
Und rechtzeitig zum Elfmeterschießen sind wir dann alle runter auf dem Platz. Und haben dann das Elfmeterschießen unten an der Trainerbank miterlebt. Und ja, das war bis heute das anstrengendste Spiel für mich. Also was so die Anspannung angeht, also viel schlimmer als ich noch selbst Spieler war, dort zu sitzen und nichts machen zu können bei 40 Grad gefühlt in Sevilla, war unglaublich. Also das war einer der krassesten Momente, muss ich sagen.
Das hört man ganz oft von ehemaligen Fußballern, dass wenn du nicht mehr darauf einwirken kannst, wenn du irgendwo am Rand stehst, ist es viel aufregender,
schlimm,
als wenn du auf dem Platz stehst.
Ja. Schlimm. Also wie gesagt, schon als Spieler, wenn du nicht gespielt hast, war es schlimm, aber so kannst du ja 0,0 eingreifen und du willst irgendwie helfen, aber dann brüllst du halt von draußen irgendwas rein, aber das nimmt ja kein Spieler wahr. Das ist so laut und sowas. Aber das waren so die Momente, die für immer auch in meinem Kopf bleiben werden.
Gut, jetzt kommen wir aber trotzdem nochmal auch zum schlimmsten Eintracht-Moment. Was war dein schlimmster Eintracht-Moment? Wo erinnerst du dich überhaupt nicht gern dran?
Ja, schon die Saison, als wir abgestiegen sind. Also auch, da sind einige Dinge vorgefallen, die nicht schön waren. Und wie gesagt, Abstiege ist für einen Spieler, glaube ich, das Schlimmste, wenn du absteigst, wenn du weißt, dass du zu schlecht warst für die Bundesliga. Das ist schon ein harter Schlag, muss man sagen.
Hast du noch eine Kindheitserinnerung an die Eintracht, eine besondere?
Ich habe meinen ersten Äppler im Waldstadion getrunken mit, keine Ahnung wie alt, noch nicht so alt. Da mein Vater hat mit seinen Kumpels immer einen Äppler getrunken und habe mich einfach mal gefragt, ey, ich will mal probieren, und war auch ziemlich warm, habe dann ein bisschen was getrunken. Das war ganz okay, muss ich sagen. Ansonsten, ja, ich war Balljunge damals auch, und das waren super schöne Erlebnisse. Also altes Waldstadion damals hat schon Flair gehabt, muss man sagen.
Es hat Flair gehabt. Man sagte mir, es war so schön, aber wenn man irgendwie im K-Block stand, es hat geregnet, war es nicht schön, aber es hatte Flair. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich wollte allen zum Abschluss noch eine Empfehlung machen für die Sommerpause, wenn ihr im Urlaub liegt am Strand. Es gibt ein Buch, das hast du geschrieben, zusammen mit Alex Raag von den 11 Freunden. Mhm. Das ist 2021, glaube ich, rausgekommen.
Warte mal, lass mich überlegen. 22,
ja, genau. Kämpfen, Siegen, Leben, ein Leben für den Fußball gegen den Krebs.
Mhm.
Wie kamst du auf die Idee, das Buch zu machen?
Eigentlich über einen Bekannten von mir und Jan Köppen, der Ninja Warrior mit Buschi zusammen moderiert. Die haben gesagt, ey, warum schreibst du kein Buch? Ich so, auf keinen Fall. Also ich hasse es zu schreiben, handschriftlich, oder auch rumzutippen. Er hat sich jetzt gebessert die letzten Jahre, weil ich viel am Laptop arbeite, ja, aber hatte ich eigentlich nie vor. Und dann gesagt, ey, weißt du was, ich habe hier einen Kumpel, Alex, der das Buch geschrieben hat sozusagen. Der hat das dann so cool aufgebaut, indem wir, ähnlich wie wir beiden jetzt hier sitzen, ein bisschen interviewmäßig immer über mehrere Monate 1-2 Stunden telefoniert haben. Er hat mich Sachen gefragt, ich habe dazu Sachen geantwortet. Dann merkt man erstmal, wie viele Sachen eigentlich abfallen, wo man sich gar nicht mehr dran erinnern konnte, bis er diese Frage stellt, und dann, ach krass, das ist ja auch passiert. Und so ist das Ganze ein bisschen entstanden und hat dann doch Spaß gemacht, und ich fand es dann doch cool zu sagen, hey, ich habe mein eigenes Buch geschrieben, in Anführungszeichen, das ja eigentlich Alex geschrieben hat, mit meinen Infos.
Mit deinen Infos. Ja. Also, das legen wir euch allen ans Herz. Es ist spannend, weil es nicht nur eine Fußballerbiografie ist mit tollen Erfolgen und Abstiegen und DFB-Pokalsiegen, sondern es geht auch um die Krankheit. Es geht für den Fußball gegen den Krebs, ein ganz tolles Buch. Leseempfehlung. Und ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit und ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Jetzt wünsche ich uns allen eine schöne Sommerpause. Danke.
Genau, kommt alle gesund wieder.